Lieber Vater, wir wollen dich preisen an diesem Nachmittag über dem, was wir da gesungen haben. Dass du dich uns geoffenbart hast als der Barmherzige, als der Gnädige, als der, der sich uns zugewandt hat, als der, der in einzigartiger Weise Vorbereitungen getroffen hat, wie über dieser Welt es wieder hell werden kann. Und wir wollen dir die Ehre geben und dich preisen, dass du in Jesus Christus unser Vater geworden bist. Danken dir, Herr Jesus Christus, dass du das Licht dieser Welt bist. Danken dir, dass dieses Licht nicht mehr zurückgenommen werden kann. Danken dir, dass es Zeugenschaft deines Lichtes gibt, ein Mann wie Johannes gibt, der dich gesehen, gehört, betastet, betrachtet hat, etwas von dir weiß, es uns gesagt, es uns bezeugt hat. Danken dir, dass du uns selbst begegnet bist, dass durch den Heiligen Geist uns ins Leben getreten bist, dass du uns eine Wirklichkeit geworden bist, die alles andere überstrahlt. Hab von ganzem Herzen Dank dafür. Danke auch für das, was wir heute Morgen gehört haben, wie durch die Begegnung mit dir auch wir in unserem Wesen und Veränderung erfahren dürfen. Wegkommen vom Sammler und Jäger und Kämpfer hin zum Verteiler deiner Liebe. Und jetzt bitten wir dich auch um deinen Segen für diesen Nachmittag. Wir wollen mit offenen Ohren zuhören, wollen, dass dein Wort in unser Herz hineinkommt, wollen, dass du die entscheidende Veränderung schaffst. Bitte segne du diese Stunde. Amen.
Das Leben ist erschienen. Das war heute Morgen unser Thema. Jesus ist da. Jetzt ist wieder Leben möglich, ohne das endgültige Vorzeichen des Todes. Leben, das in Ewigkeit sich erfüllt. Trotzdem bleibt auf diesem Weg und in diesem Leben und in unserem Leben das Problem Sünde. Wir lesen dazu 1. Johannes 1, ab Vers 8 bis Kapitel 2, Vers 2. Diese fettgedruckten Verse, da geht es um Wesentliches, um Basisaussagen. Johannes bezeugt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das ist ja ein Siegeswort. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, Neuschöpfung. Dann bricht dieses in ihm auf, diese Agape geprägt, prägt jetzt sein Leben. Allerdings, wir sind und bleiben versuchliche Leute, wir bleiben immer wieder von der Sünde angefochten. Christen erkennt man an dem, sie geben ihre Sünde zu. An dem erkennt man sie. Der Normalmensch sagt, ha, ich bin schon recht. Ich lebe nach dem Motto, tue recht und scheue niemand, mir kann niemand was nachsagen. Christen geben ihre Sünde zu. Das ist gar nicht so einfach. Das hat schon im Paradies begonnen, als Gott dem Adam entgegentrat und ihn anrief in seinem Versteck und ihn fragte, Adam, was hast du getan? Da sagte Adam, ich? Ich? Gott, ich anerkenne dich ja, aber jetzt bist du an der falschen Adresse. Ich habe gar nichts gemacht. Ich war's nicht. Plötzlich zerbricht diese engste Gemeinschaft, ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Im Kreuzerbrezel heißt manchmal derber Ausdruck für Frau. Weib. Luther übersetzt hier, das Weib, das du mir zugesellt hast. Ich bin nicht schuld. Ich habe die Eva begleitet auf Schritt und Tritt, und wenn schon, wenn's einen Vorwurf gegen mich gibt, dann habe ich aus Solidarität mitgegessen. Aber frag sie. Und als Gott tatsächlich die Eva fragt, da sagt sie, Herr, also bitte, bitte, bist an der falschen Adresse. Wenn du wüsstest, du weißt doch sonst alles, wie ich dich verteidigt habe. Ich bin gegen die Schlange hingestanden und habe dich verteidigt und deine Güte und deine Größe und deine Allmacht. Sie ist schuldig schließlich. Dieses Wegerklären, dieses Verschiebespiel der Sünde. Übrigens, in Klammer gesagt, das ist überwältigend, Gott macht das mit. Weil die letzte Konsequenz heißt ja, die Schlange, die du geschaffen hast. Du bist selber schuld. Gott nimmt die Schuld auf sich in Jesus. Er nimmt sie tatsächlich auf sich. Was ist Sünde? Erster Satz, das ist Sünde. Zweitens, das ist Vergebung. Und drittens, das ist Heiligung. Das ist Sünde. Das Wort, das hier gebraucht wird, Hamartia, heißt ganz wörtlich das Ziel verfehlen. Das heißt, einen eigenen Weg gehen. Nicht mehr hinter Jesus her. Paulus kann so allgemein sagen, was nicht aus Glauben ist, was nicht aus dieser täglichen Jesus-Verbindung gelebt wird und geschieht, das ist Sünde. Das kann ganz fromm sein. Nehmen wir zum Beispiel den Petrus. Der Petrus und im Garten Gethsemane der Petrus und sein Schwert. Ich weiß noch, wenn ich früher den Kindern erzählt habe, die biblischen Geschichten, und dann kam diese Geschichte und dann kommen die Soldaten, die Lichter da den Weg herunter und dann wollen sie Jesus packen und dann kommt der Petrus und nimmt sein Schwert und haut dem eine Ohrlappe ab. Und dann sagt Jesus, stecke dein Schwert in die Scheide. Und der Michael, der hat einmal ganz aus vollstem Herzen gesagt, dieser Feigling. Da hat er nicht Jesus gemeint. Nicht Petrus gemeint, da hat er Jesus gemeint. Dieser Feigling. Petrus in seinem so eifernden Tun für Jesus, und das ist Sünde, das ist Zielverfehlung, das ist ein falscher Weg aus drei Gründen. Erstens, er hat nicht gehört. Er hat nicht gehört. Dreimal hat Jesus ohne jede Umschweife deutlich gesagt, der Menschensohn muss diesen Weg gehen. Er hat nicht gehört. Das ist der eine Grund. Er hätte nur Jesus zuhören brauchen. Der zweite Grund, wenn dich alle verlassen, aber ich nicht, deshalb haut er mit dem Schwert rein, ich nicht, seine Selbstsuche. Und der dritte Grund, er handelt ganz einfach gegen Jesu Gebot. Er hat es doch gehört. Der Herr setzte sich und die Jünger traten zu ihm. Er lehrte sie und sprach, wenn dir jemand einen Streich gibt auf die eine Backe, so biete ihm die andere da. Er handelt ganz eindeutig nach Jesu Gebot. So ist der frömmste, heftigste Einsatz für Jesus wird zur Zielverfehlung, ist Sünde. So sind wir Christen, auch in unserer Frömmigkeit immer wieder. Wir können eigentlich als eine Grundstruktur, wo wir Sünde erkennen, für uns den Satz aufstellen, immer dort, wo ich meine Interessen vertrete. Da lauert die Sünde vor der Tür. Und nach mir hat sie Verlangen. Wo ich meine Interessen vertrete, wo der Kain seine Interessen vertritt, auch er will angesehen sein vor Gott. Und meine Interessen vertrete ich in der Regel im Vergleich mit anderen. Kain vergleicht sich mit Abel. Petrus, wenn alle dich verlassen, ja, das kann sein, sind alles Feiglinge, ich nicht, wo ich meine Interessen vertrete, das Vertragte dran ist immer wieder, dass meine Interessen berechtigt sind, sehr berechtigt. Da erzählt mir eine Familie, die jetzt endgültig mit den Eltern gebrochen haben. Kein Wort mehr. Sie dürfen die Enkel nicht sehen. Wir haben keinerlei Verbindung mehr. Und ich frage, ja warum? Und dann erzählen sie ganz genau ihre Interessen. Ich kann nur am Schluss sagen, wenn sie das dargestellt haben, ihr habt hundertprozentig recht. Ist klar, das kann gar nicht anders sein. Dann rede ich mit den Eltern. Und sie erzählen mir, was da alles war. Ich höre zu und kann am Schluss nur sagen, ihr habt hundertprozentig recht. Das kann gar nicht anders sein. So böse Kinder. Das ist unsere Situation immer wieder. Wenn ich meine Interessen vertrete, dann bricht die Gemeinschaft mit anderen. Das ist ja gerade, dass wir Recht haben. Wisst ihr, in der Ehe, da gibt's nur einen Ehestreit, wenn wir beide der Überzeugung sind, der festen Überzeugung, ich habe Recht. Und dann gibt's Krach. Dann gibt's Krach. Wenn ich von vornherein weiß, ich habe Unrecht, dann streite ich ganz kaum und hör bald auf. Beispiel, ganz praktisches Beispiel, ich komme heim von einem Dienst, ist spät abends, nach 11 Uhr, bitter kalt draußen, neben der Haustür, da ist die Waschküche, unten im Keller, das Fenster steht offen. Ich gehe rein, ich sage zu meiner Frau, ist es nicht möglich, wenigstens das Fenster zuzumachen? Da friert doch alles ein. Sie spritzt auf, geht runter, macht das Fenster zu. 3 Tage später, ich komme heim, spät abends, bitterkalt, Fenster ist offen. Meine Frau, das ist ja erfreulich, ich bin ganz arg dankbar dafür, sie bleibt oft auf und wartet. Ich komme wieder rein und sage, ist es nicht möglich? Es ist nur eine Kleinigkeit, nur ein Griff, das Fenster zuzumachen. Und jetzt wird sie sauer. Wenn du wüsstest, ich gehe da runter mit der Wäsche, den einen habe ich auf dem Arm, der zweite wackelt hinterher, der dritte schreit oben. Ich bin gerade froh, wenn ich die Waschmaschine so schnell wie möglich bestückt habe, wieder hochkomme. Jetzt soll ich auch noch ans Fenster denken. Und jetzt gibt ein Wort das andere. Wir haben beide recht natürlich. Hundertprozentig recht. Komm heim, einige Abende später, bitterkalt. Fenster ist offen. Jetzt gehe ich runter und mache das Fenster zu. Wir sitzen nachher gemütlich noch auf dem Sofa. Ich kann mir es natürlich nicht vergleichen, denn nach einiger Zeit zu sagen, ich habe auch das Fenster zugemacht. Das ist unsere alte Art. Aber merkt ihr an der Stelle, merkt ihr, wie schnell aus dem, dass ich Recht habe, Sünde wird Trennung. Natürlich, es geht eigentlich nur um Äußerlichkeiten, aber ich habe doch Recht, wenn da eingetragen ist, dieser Weg, ich habe ein Übergangsrecht in meinen Garten. Und jetzt verlangt die Nachbarin plötzlich, das kann nicht mehr sein, aus irgendwelchen Gründen. Was mache ich jetzt? Leute, es kommt zum Prozess zwischen Christen, die sitzen gemeinsam im Gottesdienst, jeder auf seiner Seite. Und beide sind im Recht. Sünde wird so gebrochen, dieser Eigenweg, dass ich auf mein Recht verzichte. Und das ist schwer. Das ist schwer. Das ist bitterschwer. Aber das ist der Weg. Ich verzichte auf mein Recht, obwohl ich hundertprozentig im Recht bin. Da ist nun auch der Vater gestorben. Wenn es im Schwäbischen sagt man, jetzt kommt der Leichenkaffee, trifft man sich, da merkt man schon, wie es Untergrund. Es gibt einiges zu erben. Und 6 Kinder. Alle wohl situiert schon, aber jeder kann natürlich was brauchen. Dann steht der Jüngste auf und der sagt dann, ich merke, es wird unter uns schon kritisch. Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr setzt mich ein, dass ich das Erbe verteile. Und ich gebe euch die Zusage, ich teile unter 5 und nicht unter 6. Ich verzichte, damit unter uns Friede bleibt. Die anderen stimmen zu und er teilt so. Er hat selber eine große Familie, hat neu gebaut, könnte das sehr gut brauchen. Die anderen Geschwister, die anderen 5, die nehmen die 5 Teile. Es hat auch kein Happy End, dass sie dann kommen so abends und sagen, weil du so gut bist, wir geben dir was ab. Aber es liegt ein Segen drauf. Es liegt ein Segen drauf. Die Familie ist einig geblieben. Sünde, wo ich auf mein Recht aus bin, wo ich mich suche, das kommt in so vielen Kleinigkeiten in unserem täglichen Leben vor, dass wir Christen das immer wieder für uns sehen. Das ist die Linie der Agape. Ich kann hergeben. Ich kann hergeben. Ich kann verzichten. Ich bin nicht Sammler. Das heißt nicht, dass ich das Unrecht einfach, soll halt so sein. Das Unrecht wird schon deutlich benannt, aber ich kämpfe nicht mehr für mich selber. Ich kämpfe nicht mehr für mich selber. Wenn wir es jetzt nicht lernen, wir werden es lernen unterm Antichristen. Ich sage das so kindlich, da wird es so sein. Da wird Christen kein Recht widerfahren. Unsere Brüder und Schwestern zum Beispiel in der Sowjetunion haben das unter größtem Schmerzen eingeübt in diesen fast 70 Jahren der kommunistischen Herrschaft. Mir ist eine Begegnung unvergesslich mit einem Bruder. Er war zu über 20 Jahren Lager verurteilt worden, warte, das durch Gottes Güte überstanden war, aber menschlich gesehen Frack. Vom Äußeren her. Und dann hat er mir einmal bei einer Begegnung das erzählt. Er war Prediger in einer Gemeinde, hatte eine große Familie, 11 Kinder und hat dann in dieser Gemeinde das organisiert, geheimer Unterricht für Jugendliche. Es war damals eine schwere Straftat. Sie konnten das nicht einmal in den Häusern tun, das war im Sommer in den Wäldern. Und sie wurden verraten und er wurde festgenommen. Und in ihm wurde ein Exempel statuiert, ein Schauprozess geführt, aber nicht unter dieser Überschrift, er gibt religiösen Unterricht an Jugendlichen, sondern er verführt Jugendliche, ist homosexuell. Das war die Anklage. Das war die Anklage gegen ihn. Mann mit 11 Kindern. Und er hat dann erzählt, ich konnte mich nicht wehren. Es kam sogar so weit aus der eigenen Gemeinde, dass Leute gesagt haben, ja, ich kann im Letzten nicht die Hand für ihn ins Feuer legen. Die saugen sich ja das auch nicht aus den Fingern. Er hat gesagt, das hat am meisten wehgetan. Das hat am meisten wehgetan. Und dann hat er bei der öffentlichen Verhandlung sich so verhalten, dass er am Anfang eine Erklärung abgegeben hat. Und hat eindeutig und klar benannt, dass das nicht wahr ist, dass das Unrecht ist. Und dann hat er geschwiegen. Ist zu über 20 Jahren Lager verurteilt worden. Welch eine Jesuskraft muss da in einem Menschen leben, um das zu ertragen. Nicht nur diese öffentliche Verhandlung, sondern 20 Jahre deswegen im Lager zu sein, auch Tag um Tag zu wissen, ich bin unter völlig falschen Anschuldigungen da, nur um Jesu willen. Welche Kraft steht da dahinter? Wir benennen das Unrecht, aber wir kämpfen nicht mehr für uns selber. Das lernen wir in der Endzeit, ungerechte Verfolgung, und jetzt kommt das Entscheidende, ohne bitter zu werden. Ohne bitter zu werden. Denn das gibt's auch, jetzt wieder praktisch bei uns, wo es gar nicht so um die Verfolgung geht, auch ums Erben. Die zwei Geschwister, sie ist eine bewusste Christin, er lebt ohne Jesus. Und nun geht's ums Erben. Sie sagt, gut, ich übernehme das elterliche Haus. Ja, er ist damit einig, der Bruder. Aber dann lässt er das Haus schätzen, anderthalbmal so hoch, wie sie bereit ist zu zahlen. Und schon kommt's zum Streit. Bei allem fromm sein, bei allem Christian, aber sie kommt und fragt, was soll ich denn tun? Ja, sage ich, ihr habt doch ein Haus. Ihr habt doch gebaut. Ja, sagt sie, wir haben ein Haus. Wir sind sogar schuldenfrei. Ja, sage ich, und dein Mann, der hat doch auch geerbt. Das Haus habt ihr doch auch. Ja, sagt sie, das haben wir auch. Ja, und jetzt habt ihr das dritte Haus, das elterliche Haus wollt ihr übernehmen. Warum bist du nicht bereit? Warum bist du nicht bereit, ihm den Preis zu zahlen, auch wenn er überhöht ist, wenn du am elterlichen Haus interessiert bist? Ja, ich bin doch im Recht. Ich hab doch schätzen lassen, und das waren die und die Summen. Und das kann man doch nicht einfach. Dann wächst in ihr, es kam zum Streit, es wächst in ihr die bittere Wurzel. Das hat ihr ganzes Leben vergiftet, hat es kaputt gemacht. Sie war eine so energische, tatenfrohe Frau, und von diesen Jahren an hat sie begonnen, große Herzbeschwerden zu bekommen. Wisst ihr, das eine hängt oft mit dem anderen zusammen. Ungerechtigkeit zu ertragen um Jesu willen ohne Bitterkeit. Sünde, das Ziel verfehlen. Die zweite Bedeutung dieses Wortes Sünde, es ist umsonst, es ist vergeblich. Das ist jetzt eine Wesensbeschreibung der Sünde. Wir haben heute Morgen schon davon gesprochen, Ebel, verwehend, Hauch, nichtig. Nichtig. Der Sünder lebt in der Abel-Existenz. Es zerrinnt ihm unter den Händen. Es ist verwehendes. Sünde, das ist immer Abbruch. Nie Aufbau. Nie Aufbau. Das sagt die Bibel in einer ganz großen Nüchternheit. Der Tod ist der Sünde Sold. Das ist das Ergebnis, nicht Neubau, nicht, dass ich gesichert bin, sondern, dass es vergeht, dass es verweht, dass diese Todeslinie über allem steht und dass das, was ich will, dass es mir entgleitet und unter den Händen zerrinnt. Das, was ich will, wie sagt die Schlange im Paradies, wenn ihr von dieser Frucht esset, was wird denn sein? Aufbau, Vollendung. Ihr werdet sein wie Gott. Und was geschieht? Ihr werdet des Todes sterben. Da wird es sehr deutlich. Ich sage einmal so, das Tragische dran ist, dass das tatsächlich Gottes Ziel ist. Die Schlange lügt nicht einmal im Tiefsten. Gott will, dass wir Menschen sind wie er. Sein Ziel mit uns. Für mich eines der überwältigendsten Bibelworte hier im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden ihn sehen, den Christus, wie er ist. Und wir werden, was? Ihm gleich sein. Das will Gott. Dahin ist er mit dem Menschen unterwegs. Und wo er sich selber nimmt, für sich selber kämpft, da zerrinnt sie ihm unter den Händen. Das ist das umsonst, das Vergebliche. Das ist Sünde. Schließlich die dritte Bedeutung dieses Wortes Sünde, beraubt werden. Ist eine tiefe Erkenntnis der Eva. Als Gott sie fragt, warum hast du das getan, da antwortet sie, die Schlange betrog mich. Das hebräische Wort, das hier steht, wird eigentlich in der Finanzsprache verwendet. Die Schlange wurde mein Darlehensgeber. Mein Darlehensgeber. Einer meiner Brüder, als der frisch eingestiegen war in seinen Beruf, sein höchster Wunsch war ein neues Auto, hat ein neues Auto gekauft. Wir anderen, wir hatten das schon geschaut und haben gedacht, Menschenskinder, der kann sich das leisten, der war der King. Wunderbarer neuer Wagen, halbes Jahr ist er gefahren, dann hat er einen Unfall gehabt, war nicht schuldig. Die Versicherung hat ihm einen bestimmten Betrag bezahlt, er wollte immer noch sein neues, wieder ein neues Auto, und dann hat er so bei einer nicht so ganz seriösen Bank ein Darlehen aufgenommen. Das hat sich eigentlich zunächst einigermaßen vernünftig angehört, aber wenn man das genau gelesen hat, der konnte zahlen und zahlen und es wurde immer mehr. Es wurde immer mehr. Der ist schließlich pleite gegangen. Wir anderen mussten ihm helfen, ihn von den Kredithaien entschulden. Genau das geschah damals. Die Schlange wurde mein Darlehensgeber und das führt in die Schuldsklaverei. Dass wir das deutlich und klar sagen, ist in unserem Leben auch und gerade als Christen immer wieder regt sich dieser alte Mensch, der kämpft, der sein Recht sucht, der für sich selber will. Deshalb, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Da kommt eine junge Frau zu ihrem Seelsorger und sagt, seit 3 Jahren habe ich, Gott sei Lob und Dank, nicht mehr gesündigt. Und dann sagt er zu ihr, das ist aber schade. Jetzt ist sie völlig verwirrt. Warum ist denn der Schad? Sie hat jetzt Lob erwartet. Was der Geist alles wirkt in ihr. Wie schön das ist. Ja, sagt er, das Schad, dann sind sie seit 3 Jahren kein Christ mehr. Was? Und dann sagt er diesen Vers, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir gehen mit unserer Sünde nicht hausieren. Das gewiss nicht, aber wir beugen uns immer wieder drunter. Wir beugen uns immer wieder drunter. Wir bleiben angefochtene Leute. Fritz Grünzweig hat immer ein doppeltes Beispiel gebraucht. Das hat sich mir tief eingeprägt. Er hat gesagt, da ist ein großer Unterschied, wenn ein Weltmensch sündigt und wenn ein Christ sündigt. Und dann hat er das so erzählt, der Karl ist Christ geworden. Und jetzt fragen ihn seine Kollegen, Karl, du bist ein Christ? Ja, sagt er, ich bin ein Christ. Ja, dann sündigst du jetzt nicht mehr. Sagt er, doch, schon noch manchmal. Was hat's denn für einen Sinn? Und jetzt gibt der Karl die klassische Antwort. Er sagt, wisst ihr, früher suchte ich die Sünde. Und heute fliehe ich sie. Aber sie holt mich manchmal ein. Das ist ein Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Und das zweite Beispiel, das er gebraucht hat, beim Weltmenschen, da geschieht Sünde fahrplanmäßig. Das ist so. Das ist sein Leben. Beim Christen geschieht Sünde als Betriebsunfall. Das ist ein Unterschied. Ob ich da einsteige in den Zug in Stuttgart, Abfahrt 10.43 Uhr nach Ulm, eingeplant 11.15 Uhr Unfall bei Reichenbach. Das ist ein großer Unterschied. Nein, es geschieht als Unfall. Ein eigenes Beispiel, da habe ich es mir immer wieder deutlich gemacht, wie das ist. Im Pfarrgarten war ein wunderschönes, großes Rosenbeet. Schöne Rosenstöcke, ich liebe Rosen, die haben sie mir immer wieder geschenkt, eine nach dem anderen. Aber ich war froh, dass hinterm Haus war. Weil das Beet war nicht immer so zum Anschauen. Die Rosen haben zwar geblüht, weil mir einer geholfen hat, die zu schneiden und so, aber das Unkraut. Und dann hat mich manchmal der Rappel gepackt und dann gehe ich runter und dann habe ich das Beet picobello hergerichtet. War nichts mehr drin. Sah wunderbar aus. Ja, schon nach einer Woche. Nach einer Woche kam das überall wieder. Habe ich das zu oberflächlich gemacht? Nee, also ich habe echt gearbeitet. Ich habe sauber gemacht. Aber dieses Rosenbeet liegt eben im Pfarrgarten, da ist drumherum die große Wiese. Und ständig kommt der Same vom Unkraut und wurzelt ein. Das reicht nicht aus, zweimal im Jahr das Unkraut rauszureißen, sondern man muss eigentlich, wenn man ein sauberes Rosenbeet haben will, täglich danach schauen. Und mindestens alle 2 Tage. Unkraut wächst ungeheuer schnell. Deshalb brauchen wir Vergebung. Einer hat so ausgedrückt, in uns lebt, als Christen, in uns lebt der Geist. Das ist der Wurzelboden. Und aus dem heraus wächst unser Leben. Beim Weltmenschen, der Jesus nicht kennt, da regiert die Sünde. Da regiert der Satan. Das, was Sünde in unserem Leben ist, geschieht in der Regel nicht mehr aus uns heraus. Das ist nicht mehr unser Wesen. Sondern es kommt an uns heran, denkt an mein Rosenbeet, kommt an uns heran und findet oft sehr viel Eingang in uns. Und darum brauchen wir Vergebung, dass das sofort wieder herausgerissen wird. Dass ich da komme und sage, Herr Jesus, ich habe das heute gesehen, wie schnell das in mir wieder entzündlich ist, wie leicht ich beleidigt bin. Und wie ich auf diese Bemerkung hin reagiert habe und den anderen verletzt habe. Herr Jesus, vergib mir. Ändere du da mein Leben. Herr Jesus, ich habe das gemerkt, wie spitz meine Zunge noch ist. Und wie ich sie angesprochen habe und ihr einen Hieb versetzt. Der hat sie sicher verletzt. Ich bitte dich, vergib mir. Und auch bei ihr das sagen. Entschuldige bitte. Darum das Zweite, das ist Vergebung. Wenn das so ist, auch und gerade im Leben eines Kindes Gottes gibt es immer wieder Sünde. Dann brauchen wir Vergebung. Das ist Vergebung. Jede Religion auf dieser Erde weiß um Sünde, um Verfehlung. Und die Religionen geben die Antwort, der Mensch ist zuständig, das wieder in Ordnung zu bringen. Der Mensch ist zuständig. Du musst das wieder in Ordnung bringen, sonst kannst du den Göttern nicht begegnen. Da gibt's verschiedenste Weisen. Die Hauptweise ist, dass man bestimmte Opfergaben bringt. Fastenübungen, Bußübungen, Reueübungen, Selbstkasteiungen. Du bist dafür zuständig, das wieder in Ordnung zu bringen, dass du dem Göttlichen begegnen kannst. Wenn man das einmal sieht, was Menschen bereit sind einzusetzen, um ihre Sünde die Kraft zu nehmen, um sie ungeschehen zu machen, um den Göttern wieder begegnen zu können. Ich sage es einmal 2 Tage lang. Am Ganges, heiligen Fluss, so nennen sie ihn in Indien. Da kommen Pilger jedes Jahr. Die Zusage ist, wer zum Ganges kommt und darin untertaucht und sich badet, dem werden seine Sünden, das, was er falsch gemacht hat, dem werden sie weggenommen. Der heilige Gott Ganga reinigt ihn. Und dann kommen sie nicht so im Auto gefahren, sondern unter unsäglichen Bußübungen. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die legen sich flach auf den Boden und dort, wo die Hände waren, sie stehen dann wieder auf, dann kommen wieder die Füße hin, dann legen sie sich wieder hin. Und das über hunderte von Kilometern, bis sie am Gange sind. Oder andere, die nur auf den Knien rutschen. Was ein Mensch bereit ist, auf sich zu nehmen, um Vergebung seiner Sünden zu erlangen. Um das wieder in Ordnung zu bringen. So antworten die Religionen, die Bibel sagt, dafür ist Gott zuständig. Um Sünde wieder in Ordnung zu bringen, um Sünde wegzutun, um Sünde zu vergeben, da ist nicht der Mensch zuständig, das kann er nicht. Dafür ist Gott zuständig. Darum heißt der Grundaussage über den Jesus, ich bin gekommen, die wenigen, die es einigermaßen wert sind, zu sammeln. Ich bin gekommen, Sünder zu suchen und zu retten. Weil Gott dafür zuständig ist, darum hat er Jesus damit beauftragt. Jesus ist der Sündenzuständige Gottes. Das ist Vergebung. So war das schon im Alten Testament. Vergebung war nicht etwas, was der Mensch herstellen konnte. Dort war das Opfer. Da hat man verschiedene Arten von Opfer gebracht, angefangen von Speisopfern über Räucheropfer bis hin zu blutigen Tieropfern. Aber warum denn? Warum denn? Wenn solch eine Familie jetzt zum Tempel kam und hatte ein Lamm bei sich und hat dieses Lamm geopfert für die Familien Sünde. Der Vater hat ja geopfert für seine Kinder. Was geschah denn da? Musste da Gott mit Blut befriedigt werden? Das ist ein komischer Gott. Ein komischer Gott. Nein, was da geschah, das Opfer war immer Stellvertretung. So hat der Hausvater dann gesagt, hat der Priester das erklärt. So wurde es in den Psalmen oft und oft gesungen, in den Opferpsalmen. So wie das Blut dieses Lammes fließt, so müsste dein Blut fließen. Denn Sünde verdient den Tod. Jetzt musst aber nicht du sterben, sondern dieses Tier stirbt stellvertretend für dich, damit du das begreifst, wie tödlich Sünde ist. Aber du bist gekommen mit bekennendem Herzen und Gott ist gnädig und vergibt dir. Das war der Sinn des Opfers. Das vor Augen zu führen. Erstens, Sünde ist nicht harmlos. Sünde wirkt immer den Tod. Und zweitens, das Tier stirbt und nicht du. Und das gipfelt im Opfer Jesu. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer. Ich müsste dort hängen, aber Jesus hängt dort. Stellvertretung. Und damit wird die Sünde, ohne dass ich etwas machen kann, wird sie weggenommen. In Israel war das noch in einem Akt sichtbar, der jedes Jahr am großen Versöhnungsfest vollzogen wurde, wenn der Sündenbock weggejagt wurde. Wenn der Priester, der hohe Priester, symbolisch die Sünden des ganzen Volkes auf den Sündenbock gelegt hat und er wurde in die Wüste gejagt. Es gibt Vergebung. Vergeben heißt eigentlich ganz wörtlich wegschicken. Das, was Jesus am Kreuz tat, deshalb formuliert der Petrus so, 1. Petrus 2, Vers 24, der unsere Sünden hinaufgetragen hat ans Fluchholz. Das ist Vergebung. Das ist ein Tun. Und Johannes formuliert hier, wir haben einen Fürsprecher, einen Beistand, einen Anwalt. Das ist Jesus für uns. Jesus vertritt beide Seiten. Er weiß um Gottes Gerechtigkeit. Er, der gerecht ist. Eigentlich ist das Zusammentreffen von Gott und dem Sünder wie Feuer und Reisig. Da geht das Reisig sofort in Flammen auf. Und da steht Jesus dazwischen. In seiner Fürsprache. Er tritt für mich ein. Jesus verharmlost das nicht vor Gott. Ja, er hat hier gesündigt. Er ist schuldig geworden. Aber Vater, er gehört mir. Er vertraut mir. Und damit bin ich frei. Er sagt einmal zum Petrus 1. in Lukas 22 ab Vers 31, Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Satan hat euer begehrt. Eigentlich wörtlich steht hier, der Satan hat sein Recht an euch angemeldet. Und das ist ja so, wo wir Sünde tun, da hat der Satan ein Recht an uns. Da hat er ein Recht an uns. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wisst ihr, wir Christen, gerade wenn es um die Frage der Sünde geht, da werden wir doch immer wieder sehr demütig. Wir leben vom Empfangen. Wir leben vom Empfangen. Wir würden so gern, das ist unserer alten, normalen Art viel gemäßer, wir würden gern ausgleichen, aber wir müssen annehmen. Das fällt uns schon im normalen Leben oft so schwer, etwas anzunehmen und einfach Danke zu sagen. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Kinder, die nehmen. Die nehmen ganz ungeniert. Wir sind da, als Erwachsene sind wir da ganz anders geworden. Ich weiß noch, das ist so ein Beispiel, das prägt sich einem ein. Da wird im Gemeindeblättle die Liste veröffentlicht, wer Konfirmation hat dieses Jahr. Und dann kommt meine Mutter und sagt, ah ja, da die drüben, die Nachbarn, die haben einen Konfirmanden, jetzt gehst hin und bringst ein Pfund Butter und ein Kilo Mehl und damals so 2 Mark und bringst es ihnen. Das hat man ja auf dem Dorf gemacht. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt sind wir quitt. Weil vorher hatte eins von uns Konfirmation. Und da mussten wir ein Heft haben und da wurde genau aufgeschrieben, aha, die Familie, die haben ein halbes Pfund Butter, ein Pfund Mehl gebracht und 1 Mark. Aber jetzt ist ja alles teurer geworden nach 2 Jahren. Jetzt bringst du es zu ihnen. So, und jetzt kann man das durchstreichen. Jetzt sind wir quitt. So leben wir. So würden wir gern mit Gott leben. Aber mit Gott können wir nie quitt werden. Das geht nicht auf. Wir können nur dankend annehmen, staunend. Das ist eines der wichtigen Worte aus den Klageliedern des Jeremia. Seine Barmherzigkeit, seine Güte ist jeden Morgen neu. Nicht ich kann glauben, nicht ich bleibe ein Christ, sondern wir haben einen Fürsprecher. Er tritt für mich ein und jeden Morgen neu beginnt seine Gnade. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, wo ihr lebt, aber wir leben direkt neben der Kirche natürlich im Pfarrhaus. Und jeden Morgen um 6 Uhr läuten die Glocken, laut und deutlich. Wir nennen das, das ist das Gnadenläuten. Viele regen sich heute auf und rufen an und sagen, Herr Pfarrer, kann man das nicht leiser stellen oder aufhören, wir schlafen gern. Jeden Morgen neu das Gnadenläuten. Herrlich. Wenn man so in den Tag hineingehen kann, man wacht an den Glocken auf und kann die Hände falten und sagen, Herr, ich danke dir. Jetzt rufst du mir sogar so zu, deine Gnade, deine Barmherzigkeit geleitet mich durch diesen Tag heute. Sie ist jeden Morgen neu. Nicht umsonst haben unsere Väter das Abendläuten, das Vergebungsläuten genannt. Vergebungsläuten. Abends um 8 Uhr im Winter, die Dunkelheit war eingebrochen, dass ich dann den Tag ihm zurücklege und sage, Herr, da war so vieles drin, ich danke dir für alles, was du gewirkt hast in mir und durch mich und ich bitte dich um Vergebung und leg dir das hin, was mir jetzt bewusst ist, was durch diesen Tag falsch gelaufen ist. Das ist Vergebung. Das macht uns demütig. Vergebung wird nie aufgezwungen, sondern so wir unsere Sünde bekennen, aussprechen. Es wird viel von der Geistesfülle geredet, den letzten Jahren. Dass der Geist Gottes alles wirkt und füllt, das ist auch gewaltig, ist herrlich. Aber wisst ihr, an was man die Geistesfülle am deutlichsten erkennt? An der Sündenerkenntnis. Das bleibende Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. So wir sagen, wir haben keine Sünde, dass uns den Betrug aufdeckt. Dass uns den Betrug aufdeckt. Er sagt, ich lebe in der Fülle des Geistes, der wird immer demütiger, weil der Geist ihm zeigt, wo in seinem Leben diese Winkel, diese Einfallstore, diese Keimlinge der Sünde sind, bis hin zu massiver Sünde. Das gibt's auch noch unter Christen. Das gibt's auch noch unter Christen. Wer seine Sünde bekennt, wer sie ausspricht und zugibt, dass sie ihre Banngewalt verliert. Jede Schuld bindet mich. Ich denke jetzt an eine liebe alte Frau, eine treue Christin. Sie war schon über 90. Und jetzt muss ich es einfach so sagen, sie konnte und konnte nicht sterben. Sie war schwer krank, aber irgendwie war es wie ein großes Hemmnis in ihrem Leben. Wir haben immer wieder miteinander gesprochen und gebetet und plötzlich eines Tages sagt sie, jetzt muss ich es Ihnen sagen. Ich muss es Ihnen sagen, ich muss es aussprechen. Und dann erzählt sie von einer Abtreibung, die sie als junge Frau getan hat. Das war die Last, die in ihrem Leben da war. Und als das ausgesprochen war und sie das vor Gott hingelegt hat und sich jetzt hat ganz bewusst das zusprechen lassen, das darf dich nicht binden, die ist jetzt weg, die ist vergeben, da konnte sie im Frieden sterben. Das bindet, alte Sünde bindet uns in unserem Leben, verhindert das Reifwerden, das Vollendetwerden. Noch einmal dieses Beispiel, ob das wahr ist, weiß ich nicht, aber zumindest ist es gut. Da wird erzählt, in Schweden hätte einer anonym an 10 Prominente einen Brief geschrieben, einen anonymen. Und in dem Brief, da stand nur ein Satz, fliehen Sie, alles ist entdeckt. Da hätten 9 die Koffer gepackt und seien abgehauen. Für mich ist das eine Prüfgeschichte. wenn jetzt so ein Brief käme zu mir. Fliehen Sie, alles ist entdeckt. Was würde ich machen? Würde ich zu meiner Frau gehen und sagen, na schau mal, so ein Spinner. Was soll da entdeckt werden? Warum soll ich fliehen? Oder würde ich denken, weiß der wirklich das alles? Und würde schnell auf die Bühne gehen und Koffer holen. Das ist eine dieser Aussagen Jesus, selig sind die reines Herzen sind, die durchsichtig sind, deren Leben von der Vergebung geprägt ist, wo er es weggetragen hat. Und das ist das Dritte, das ist Heiligung. Es gibt keine, wie Bonhoeffer formuliert hat, billige Gnade. Ja, sündige nur, der Herr vergibt ja. So nicht. Unsere, meine Sünde hat Jesus das Leben gekostet. Und das waren für ihn Stunden bitterster Not. Haben wir uns einmal klar gemacht, was da geschieht? Im Garten Gethsemane. Da liegen zwei sehr, sehr eindrückliche Orte dort am Abhang des Ölbergs nebeneinander. Heute die sogenannte Kirche der Nationen mit diesem Felsen, auf dem Jesus gebetet habe. Es ist nicht wichtig, ob das jetzt genau der Platz ist, aber er hat dort gesagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Jesus in der tiefsten Depression. Und er fing an zu zittern und zu zagen. So hat es Jesus umgeworfen. Es war eine der bittersten Stunden in seinem Leben. Übrigens, nur in Klammer gesagt, wenn du manchmal mit solcher Depression zu kämpfen hast, merk dir, dass Jesus war auch drin. Jesus war auch drin. Und er hat das gemacht, was wir dann auch machen. Er sagt zu den drei, wachet und betet mit mir. Und er erlebt das, dass sie alle einschlafen. Dass er ganz allein ist. Und es bleibt ihm nur noch, das festzuhalten und zu rufen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es gibt keine billige Gnade. Und dann die zweite Stelle an diesem Abhang des Ölbergs. Einige Meter weiter oben dieses Kirchlein Dominus Flevit, der Herr weint. Eine wunderschöne Stelle. Der Herr weint, er zieht ein nach Jerusalem und dann sieht er die Stadt vor sich liegen. Diese Stadt, die ihn bis aufs Blut bekämpft hat. Wo er keine einzige Nacht seines Lebens wirklich übernachten konnte, weil er ständig in Lebensgefahr war dort. Eine Nacht, zwei Nächte war Jesus in Jerusalem. Die eine Nacht war der 12-jährige Jesus im Tempel. Und die andere Nacht war der gefangene Jesus. Aber sonst hat er nie in Jerusalem übernachtet. Es heißt immer, und er ging hinaus nach Bethanien oder sonst wohin. Jerusalem, diese sündige Stadt. Und was tut jetzt Jesus? Er droht nicht. Er ist nicht zornig. Der Herr weint über Jerusalem. Da liegt der Kern der Heiligung. Ich möchte Jesus nicht betrüben. Ich möchte nicht, dass Jesus über mich weint. Deshalb, auch wenn mich's verlockt, deshalb will ich nicht sündigen. Das will die Liebe. Der Sklave sündigt nicht aus Angst vor Strafe. Das Kind Gottes ringt gegen die Sünde aus Liebe zu Jesus. Herr, ich möchte nicht, dass du über mich weinst. Da steckt eine der tiefsten Trennungen zwischen dem sogenannten religiösen Menschen und dem Christen. Jeder Mensch ist eigentlich im tiefsten religiös. Der religiöse Mensch hat immer Angst. Hat immer Angst. weil er genau weiß, ich kann der Gottheit nicht recht sein. Der religiöse Mensch lebt immer in der Angst. Und der Jesus-Mensch, der lebt, wenn es um dieses Versagen geht, in der Trauer, dass ich Jesus betrübt habe. Das ist ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied. Ich möchte Jesus Freude machen. Daran zeigt sich eigentlich im Tiefsten der Fortschritt unseres Lebens. Das ist Heiligung, dass der Geist Gottes, dass Jesus in meinem Leben immer mehr Raum bekommt, dass ich immer mehr, gerade in meinem Versagen, Vertrauen fasse. Je religiöser ich bin, umso mehr Angst habe ich. Je mehr ich zu Jesus hinwachse und seine Art annehme, umso mehr Vertrauen fasse ich und komm gerade mit meinem Versagen. Wir haben einige Jahre in einem kleinen Ort gewohnt, Breitenholz, und da war ein Baugebiet daneben dem Haus. Da wurden neue Häuser gebaut, damals noch so teilweise per Hand der Keller ausgegraben und so, und dann war die Baugrube. Und dann begann es zu regnen. Konnte man nicht mehr weitermachen zunächst, aber es war ein wunderbarer Matsch da. Und unsere drei, die sind da immer mit Freude rein, so eine Frau, die war richtig genervt, hat gesagt, sag doch was. Also habe ich gesagt, wenn ich euch noch einmal da sehe. Das hat zunächst gewirkt. Und dann in einem Nachmittag, wir saßen im Zimmer, die Terrassentür war angelehnt, und da klopft plötzlich ganz zaghaft, ich schaue raus, da steht der Michael über und über mit Dreck überzogen, weinend. Ich war im Jest und, ah! Und dann schaut er mich an und sagt, Papa, ja, ich war in der Baugrube und jetzt habe ich beide Schuhe stecken lassen. Auf Socken war er da, komm, hilf mir. Also bin ich mit dem Michael in die Baugrube und wir haben die Gummistiefel gesucht da in dem Matsch. Einen habe ich gefunden, der andere blieb verschwunden, der ist jetzt da einbetoniert. Und mir ist das zum Beispiel geworden. Ich konnte den Michael nicht strafen. Ich habe mich unendlich gefreut, dass er so gekommen ist. Mit all dem, Papa, hilf mir, wenigstens, dass die Schuhe noch gerettet werden. Wisst ihr, so können wir zu Jesus kommen. Herr Jesus, so bin ich. Und jetzt kann ich dich nur bitten, hilf mir, dass das in meinem Leben wieder in die richtige Weise kommt. Du hast gesagt, du nimmst weg. Heiligung ist immer größeres Vertrauen, gerade wo ich versage. Herr Jesus, dafür danken wir dir. Darüber beten wir dich an. Wir müssen vor dir keine Angst haben. Du willst keinen von uns irgendwie strafen oder bist zornig. Du willst, dass unser Leben immer mehr sich entfaltet. Du willst uns helfen, heilen, vergeben. Bewahr uns davor, dass wir uns selber betrügen und sagen, wir haben keine Sünde, wir können jetzt selber. Wir wollen immer abhängiger werden von dir, so wie wir es im Lied singen. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du, Herr, wirst gehen und stehen, da nehme ich mit. Amen.